Ein schönes Model und ein erfolgreicher brasilianischer Fußballer haben eine heiße Affäre, die mit einer Schwangerschaft endete. Der Fußballprofi will seine Vaterschaft nicht anerkennen. Er drohte und bettelte, damit sie das Baby abtreibt. Doch die Frau bleibt stur und das sollte für sie am Ende tödlich enden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Linsen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt erstmal, um wen geht's. Also wahrscheinlich einige haben schon eine Idee. Ihr habt euch dieses Thema auch teilweise wirklich gewünscht und ich habe es irgendwann mal auf unsere schlaue Liste gepackt. Und als Fredi und ich jetzt überlegt haben, was wir als Thema für die nächste Folge machen, haben wir gedacht, naja gut, es ist noch Fußball-EM, gerade aktuell, auch wenn Deutschland rausgeflogen ist leider. Ja, aber es würde irgendwie thematisch ganz gut passen und wir brauchen jetzt irgendwie ein Fußball- oder ein sportliches Thema. Und dann sind wir darauf gekommen. Und es geht um einen brasilianischen Fußballer, wie Fredi gerade schon sagte, mit dem Namen, der sehr catchy ist. Ich vergesse ihn jedes Mal und ich hoffe, ich spreche ihn auch jetzt richtig aus. Bruno Fernandes da Torres de Souza. Ich nenne ihn der Einfachheit halber einfach nur noch Bruno. So wird er auch in den Medien und in der Öffentlichkeit eigentlich immer genannt. Also wenn es um Bruno ging, wusste jeder Bescheid. Und Bruno wurde vor allem als Torhüter bekannt, ein sehr talentierter junger Mann, aber ich fange jetzt erstmal von vorne an und erzähle euch ein bisschen über Brunos Leben. Also Bruno wurde am 23. Dezember 1984 in Belo Horizonte in Brasilien geboren. Er wuchs in Santa Matilde auf. Das ist ein Elendsviertel im Einzugsgebiet von Belo Horizonte. Und es ist so, wie man sich das im Prinzip eigentlich vorstellt, eine klassische Favela im Vorort einer Millionenstadt. Und da kann man sich ja nur vorstellen, dass die Verhältnisse, in denen er groß wurde und aufwuchs, eher bescheiden waren. Er hatte eine sehr schwierige Kindheit, vor allem natürlich aufgrund der Armut, die in Brasilien zu der Zeit und ja auch immer noch eigentlich vorherrscht. Und wenn du in so eine Favela reingeboren wirst, dann sind die Chancen, dass du da rauskommst, sehr, sehr, sehr gering. Man kann aber sagen, dass er im Prinzip so den klassischen Weg gewählt hat, am Ende, den viele brasilianische Fußballer tatsächlich, also es gibt einige, die in Favelas groß geworden sind oder hineingeboren wurden und dann eben Fußball gespielt haben, talentiert waren und dann dadurch den Weg daraus gefunden haben. Und ich habe dann so drüber nachgedacht in der Vorbereitung und ich war im Mai für den Job in Brasilien zum ersten Mal. Ich war vorher noch nie da und ich bin da durch die Straßen gelaufen, durch Rio und in jeder kleinen Seitenstraße und so spielen kleine Kindergruppen, also wirklich kleine Jungs, die spielen da alle Fußball auf der Straße. Du hast auch überall so kleine, ja, wie so kleine Fußballplätze, so eingezäunt in so Gitter und da ist wirklich die Hölle los. Die zocken da alle den ganzen Tag und das ist eben wahrscheinlich so deren, naja, deren Weg, so ein bisschen erstmal tagsüber schon rauszukommen aus diesen Elendsvierteln. Und wenn du dann gut bist, natürlich, so wie es immer ist im Leben, hast du natürlich auch eine Chance, da irgendwie dir deinen eigenen Weg zu machen. Und so war es halt auch eben bei Bruno. Seine Familie hatte generell sehr wenig Geld. Er musste also schon früh mit den Herausforderungen des Lebens in einer sozial benachteiligten Umgebung halt eben zurechtkommen und Verantwortung übernehmen. So ist es jetzt auch, dass sein Vater, wie soll es auch anders sein, mit dem Verkauf von Drogen sein Geld verdiente und dabei ums Leben kam. Den hat Bruno also nie kennengelernt. Und seine Mutter ließ ihn nur 3 Tage nach der Geburt allein. In manchen Artikeln habe ich gelesen, dass sie sich irgendwo versteckt hielt, weil sie des Mordes verdächtigt wurde und deswegen gesucht wurde. So, ja, das alleine das ist ganz, ganz schlimm. Er wuchs dementsprechend dann ja in einer sehr instabilen Umgebung bei seinen Großeltern auf, die sich nur mehr schlecht als recht irgendwie um ihn kümmern konnten. Und klar, auch das, wie es in der Favela halt eben irgendwo auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normal ist, war die Umgebung natürlich geprägt von Gewalt und Kriminalität. Und all das hat natürlich auch Einfluss auf die persönliche Entwicklung eines Menschen. Und ich sage das jetzt nur so explizit nochmal, weil das später auch nochmal wichtig wird. Einfach sein Background und der Ort, an dem er groß wurde und seine ersten Erfahrungen im Leben machen musste quasi. Wie ich eben schon gesagt habe, hat er schon sehr, sehr früh eine Leidenschaft für Fußball entwickelt. Also als Kind hat er häufig wirklich, wie ich gerade beschrieben habe, auf den Straßen und dann in örtlichen Fußballplätzen in der Nachbarschaft Fußball gespielt mit anderen Kindern. Und es fiel schon recht früh auf, dass er ein besonderes Talent, vor allem als Torwart, hat. Und so hat er dann begonnen, in örtlichen Jugendmannschaften erst zu spielen. Und seine richtige Karriere begann dann in verschiedenen lokalen brasilianischen Fußballclubs.
Also das waren dann erstmal so, Jugend und sowas, was es da alles gibt. Richtig angefangen hat er dann 2002 bei Atlético Mineiro. Das ist ein sehr guter Verein in der Gegend, in der er damals groß geworden ist. Und da hat er dann bis 2006 gespielt und hat dort schon sehr, sehr schnell sein Talent gezeigt und sich als sehr zuverlässiger Torhüter etabliert. Vor allem war da auffällig sein Ehrgeiz. Also das konnten die Leute schon gut beobachten, dass dieser junge Mann wirklich sehr ambitioniert dahinter war und dementsprechend dann ganz schnell auch in die erste Mannschaft von Atlético Mineiro kam und sich dort als aufstrebender Torhüterstar halt eben wirklich etabliert hat. Der große Durchbruch kam dann, er war in der Zwischenzeit nochmal in einem anderen Verein, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig für die Geschichte. Der große Durchbruch kam dann, wie gesagt, 2007, als er dann nach Rio de Janeiro ging, um zu Flamengo zu wechseln. Das ist einer der berühmtesten und erfolgreichsten Vereine Brasiliens.
Kann man vielleicht vergleichen mit Bayern, oder?
Ja, kann man schon sagen.
Bayern, München, Dortmund, also eines der wirklich der Top-Erstliga-Vereine in Brasilien.
Richtig. Und wie du sagst, zum Top-Torhüter wurde er dann auch in diesem Verein tatsächlich, weil alleine natürlich die Aufmerksamkeit auf diesem Verein, so wie es hier bei den Bayern auch ist, sehr, sehr groß war, die Leute mehr auf ihn aufmerksam wurden. Und da hat er wirklich sich dem Namen gemacht, dass er einer der besten Torhüter des Landes wurde und in verschiedenen Spielen und Meisterschaften eine entscheidende Rolle spielte. Also er hat 2009 zum Beispiel die Mannschaft zur Meisterschaft gebracht, hat wirklich herausragende Leistungen gezeigt und das wurde dann auch über die Bundesstaatsgrenze einfach alles bekannt. Ne? Also er erhielt dann landesweite Anerkennung und zu dem Zeitpunkt war er gerade mal ja so 24, 25. Und die Aufmerksamkeit war natürlich extrem auf ihn gerichtet, ne? Alle Leute haben das irgendwie beobachtet. Und wenn man sich das mal vorstellt, ich meine, wir kennen es alle von der WM, wann war das denn? 2014 in Brasilien?
2014 gab es eine und dann gab es 2010. Weil ich überlege gerade, 2014 war, glaube ich, Brasilien.
Genau, das meine ich auch. Und alleine, wenn man da so die Bilder noch im Kopf hat, das ist einfach eine krasse Fußballnation. Und wenn dann jemand gut ist, dann liegen die Leute zu Füßen. Und so war es eben auch bei Bruno. Also die Brasilianer haben ihn geliebt. Und er wurde abgefeiert ohne Ende, vor allem, weil er eben so krass beeindruckende Reflexe im Tor gezeigt hat. Der war super krass gut im Elfmeterhalten. Also das war eins seiner Talente und er hatte super Führungsqualitäten auf dem Platz. Also der wusste genau, wie er mit der ganzen Mannschaft irgendwie umgehen sollte. Und normalerweise ist es so, dass vor allem Stürmer in Brasilien total abgefeiert werden, weil die natürlich die sind, die Tore schießen. Aber in dem Fall von Bruno war es so, dass die ganze Nation eben auch einfach absolut verschossen in diesen jungen Mann war, weil der einfach so talentiert war.
Ja, ähnlich wie bei uns mit Neuer. Also, ne, finde ich, ja. Ne, wenn du es so gerade so erzählst, ich meine, Neuer ist bei uns auch eine absolute Schlüsselfigur, absolutes Vorbild, deutscher, ich übertreibe jetzt sehr, deutscher Nationalheld, aber wie er ja auch mitgespielt hat und wie er ja dann auch bei uns im Tor zur Legende wurde, also es erinnert mich gerade so ein bisschen daran, ne? Vielleicht kann man das so ein bisschen, der brasilianische Neuer.
Ja, und vor allem, wenn man dann überlegt, okay, der Junge, der aus der Favela kam, der hat sich zum Nationalheld etabliert, das ist natürlich erstmal eine super schöne Heldengeschichte, ne? Eine schöne Heldenreise, wie man sie eigentlich vorstellt und wie sie im Bilderbuch steht. Also er hat den Weg rausgeschafft, hat natürlich sehr viel Geld verdient, hat sich in guten Kreisen bewegt und wurde immer bekannter und beliebter, sodass dann irgendwann sogar der FC Barcelona und sogar auch der AC Mailand Interesse an ihm hatten. Und er wurde auch gehandelt. Ja, wie gesagt, wir bewegen uns hier gerade in den Jahren 2009, 2010. Er wurde dann auch gehandelt für die brasilianische Nationalmannschaft. Und so hätte es eigentlich auch kommen können, dass er eben 2014 im eigenen Land dann bei der WM mitspielt. Privat war es so, also man findet nicht so krass viel Privates zu dieser Zeit über ihn, außer dass er halt eben eine Zahnärztin geheiratet hat. Diane Souza heißt die, mit der hat er auch zwei Kinder. Aber es gab dann zwischenzeitlich immer wieder auch Geschichten über rauschende Partys, über Schlägereien, junge Prostituierte auf seinem Anwesen und ja, diverse Liebschaften, die da irgendwie durch die Presse gingen. Und das war natürlich nicht so gut für die Ehe mit Diane. Also die hatten da schon Probleme, es zerrüttete so ein bisschen. Er hat sich vor laufenden Kameras auch mal geäußert und gesagt, dass er Männer verstehen würde, die ihre Frauen schlagen. Also das war natürlich dann, er hat nicht immer nur positive Schlagzeilen gemacht, aber nichtsdestotrotz, und das ist auch wichtig für die Geschichte, wurde er weiterhin total verehrt und gefeiert. Also er konnte sich einige Fehltritte leisten und die Leute haben ihn trotzdem irgendwie abgefeiert. Und dann kommt es zu einer Begegnung mit einer jungen Frau im Jahr 2009, die dann eben für ihn irgendwann sehr verhängnisvoll endet. Aber das erzählt Fredi euch gleich weiter. Ich möchte euch erstmal einmal dieses Kennenlernen kurz beschreiben. Also Bruno ist, wie gesagt, in guten Kreisen unterwegs, bis immer auf Partys irgendwie und mit dem Who's Who der Szene Rios auch befreundet. Und er ist 2009 auf einer Party eines Teamkollegen von diesem Fußballclub Flamengo eben in Rio. Und dort lernt er Elisa Zamudio kennen. Das ist eine junge Frau, die wurde am 22. Februar 1985 in Brasilien auch geboren, auch außerhalb Rios. Die ist dann irgendwann nach Rio gekommen, um eben ja Karriere zu machen, weil auch sie wuchs in einer sehr schwierigen und armen Umgebung auf und strebte auch, ähnlich wie Bruno, danach eben einen besseren Weg für sich zu finden. Und bei ihr war es in dem Fall, dass sie eine Karriere in der Unterhaltungsbranche machen wollte. Sie ging dann erst nach Sao Paulo, um sich einen Namen als Model zu machen. Mhm. Um dann aber irgendwie am Anfang der Karriere ein bisschen mehr Geld zu verdienen, hat sie wohl in einigen Erotikfilmen auch mitgespielt. Also sie war direkt in so eine Schublade so ein bisschen dann auch gesteckt worden, auch danach, später, wenn es dann um Pressemitteilungen ging. Dadurch, dass sie dann aber natürlich irgendwie durch diese Branche an die richtigen Leute auch geriet, war sie sehr, sehr schnell in diesen elitären Kreisen auch unterwegs, in der sich eben auch viele Fußballer bewegten. Und in der Szene war Elisa so ein bisschen als, ja, wie kann man es beschreiben, als Frau bekannt oder wurde sie bezeichnet, die es darauf anlegte, Kontakt zu Fußballern zu haben. Ja. Also sie wollte da so ein bisschen in diese Kreise rutschen und eben mit den Fußballern verkehren, weil das eben auch, wie gesagt, in Brasilien halt eben so die Nationalhelden waren, ne? Und sie wollte mit denen eben in Kontakt treten. Ja, und so kam es, dass sie 2009 eben mit Bruno in Kontakt trat auf dieser Party. Und ja, Bruno war halt eben zu dieser Zeit, ja, erfolgreicher denn je, hatte sehr, sehr viel Geld, verheiratet, zwei Kinder, wie gesagt, das ist auch wichtig. Und sie eben dieses Groupie. Und die beiden treffen aufeinander. Sie war damals 25, eine sehr hübsche Frau mit langen dunklen Haaren. Und es gibt verschiedene Berichte. Also einmal sagten wohl später Zeugen aus, dass die beiden sich schon irgendwie eher gekannt haben sollen und eine Affäre angefangen haben. Bruno hingegen sagte später in einem Interview, es habe an diesem Abend von dieser Party eine Fußballorgie gegeben. So hat er es selber genannt. Sie haben alle gefeiert und Partys dieser Art seien unter Spielern ganz normal. Und an diesem Abend soll es auch zu Geschlechtsverkehr zwischen Bruno und Elisa gekommen sein. Und genau da soll sie eben auch schwanger geworden sein von ihm. So. Sie hat sich daraufhin dann eben bei ihm gemeldet und hat gesagt, du hör mal, so ungefähr, ne, ich bin schwanger von dir. Er wollte das nicht. Er wollte nicht, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit gerät, weil er eben ja, wie gesagt, verheiratet war und zwei Kinder hatte mit dieser Frau, mit seiner Ehefrau. Er wollte nicht, dass sein Ruf darunter leidet. Zu dem Zeitpunkt lagen eben vor allem dieses Angebot wohl vom AC Mailand auf dem Tisch. Also er wollte einfach keine negativen Schlagzeilen rund um seine Person haben und dass seine Ehe irgendwie deswegen in die Brüche geht. Und hat mehr oder weniger, so sagt es Elisa auch später, sie dazu genötigt, eben dieses Kind abzutreiben und vehement darauf bestanden, dass sie eben dieses Kind nicht bekommen soll. Er wollte die Vaterschaft nicht anerkennen und eben einfach, dass sie das einfach alles abbricht. Und dann haben die beiden sich mehrfach wohl gestritten deswegen. Sie hat sich immer wieder geweigert, dieses Kind abzutreiben. Daraufhin soll er sie geschlagen haben und erstmal irgendwie mehr oder weniger entführt haben, also weggebracht haben irgendwohin, sie da bedroht haben, zur Einnahme von Abtreibungsmedikamenten gezwungen haben. Er soll sie gewürgt haben, so sagt sie es selber, und mit dem Tod gedroht haben. Sie hat dann kurze Zeit darauf, also das ist alles so 2009, 2010 hier gerade, ne, und wir erinnern uns, das ist genau der Höhepunkt auch seiner Karriere eigentlich. Also man merkt so richtig, karrieretechnisch lief super, aber privat war da einiges im Argen bei ihm. Elisa hat dann in einem Interview für die brasilianische Zeitung Extra berichtet, dass Bruno zu ihr gesagt haben soll, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, ob ich dich vielleicht einfach umbringen soll. Daraufhin hatte Elisa ihn auch angezeigt, ist wohl erstmal abgetaucht, hat sich nirgendwo mehr gemeldet, um sich so ein bisschen in Sicherheit zu bringen und hat dann 2010 das gemeinsame Kind auf die Welt gebracht. Ein Junge mit dem Namen Bruninho, also das ist die in Brasilien die Niedlichkeitsform von Bruno und das war natürlich in Anlehnung an den Vater.
Aber Bruno will diese Vaterschaft nicht anerkennen. Und ich möchte auch noch mal kurz auf diese Schlüsselszene eingehen von dieser Entführung. Also wie Nina ja schon sagte, die beiden haben sich auf einer, oder also ich habe auch gelesen, sie haben sich auf einem Grillfest kennengelernt in Rio de Janeiro, waren aber auf jeden Fall auf dieser Sexparty irgendwann zusammen, wo sie ja dann schwanger wurde. Und er soll auch wohl auch mal zu ihr gesagt haben und versprochen haben, sich von seiner Frau zu trennen, bis er halt eben herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Und das war halt wirklich der Moment, wo ihr Albtraum begann, weil er eben nicht nur dabei geblieben ist, ihr zu sagen, dass er das Kind nicht haben möchte und die sich deswegen mal gestritten haben, sondern er ihr wirklich, ja, auch mit dem Tod gedroht hat. Und als diese Entführung, das fand ich nämlich echt Wahnsinn, das muss man sich mal überlegen, da war nicht nur er dabei, sondern er hatte mit zwei Freunden, Russo und Makarau, und ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, das waren alte Gangsterfreunde aus früheren Zeiten, und die haben Elisa in einer Art Privatgefängnis, in so ein Verlies gebracht und dort festgehalten, ne, und dort dann halt gefesselt, gewürgt und halt eben gezwungen, abtreibende Medikamente zu nehmen, Substanzen zu nehmen. Und sie sagt halt eben, was Nina ja auch sagte, sie wurde von denen geschlagen und Bruno habe auch nicht davor zurückgeschreckt, ihr eine Waffe an den Kopf zu halten. Und da soll er halt gesagt haben, was Nina auch schon sagte, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, ob ich dich vielleicht einfach umbringen soll. Und darauf soll sie gesagt haben, das wird es nicht besser machen, dann werden sie dich jagen. Und er soll dann gesagt haben, nicht, wenn ich dich töte und irgendwo hinschmeiße. Sie konnte sich damals nur aus dieser ganzen Situation retten, dass sie halt wirklich versprochen hat, dass sie das Kind nicht auf die Welt bringen wird. Sie ist dann anschließend nach dieser Entführung zur Polizei gegangen und zeigte ihren Ex-Lover wegen Entführung und Körperverletzung an. Sie konnte damals aber erstmal nur eine einstweilige Verfügung erwirken und er durfte sich auf bis zu 300 Meter ihr nicht nähern. Und er sagte aber dann dazu in der Presse, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie einen Haufen Lügen erfindet, um ihm zu schaden. Ich zitiere, das andere Mal konnte sie nichts beweisen und sie wird es auch wieder nicht tun, weil sie sich diese ganze Geschichte ausgedacht hat. Ich habe bereits deutlich gemacht, dass ich keinerlei Beziehung zu ihr haben möchte und ich werde diesem Mädchen nicht die 15 Minuten Ruhm gönnen, nach denen sie sich so verzweifelt sehnt. Also ich finde, das passt halt super gut mit dem zusammen, wie Nina sie wie Nina auch schon erzählt hat, wie sie in den Medien dargestellt worden ist, ne? Also er versucht sie halt komplett in diese Richtung zu drücken, so nach dem Motto, das ist ein Golddigger, sie möchte einfach mit einem Fußballer zusammen sein, sie möchte mir ein Kind anhängen, damit sie natürlich Unterhalt bekommt und berühmt wird und das würde er ihr nicht gönnen. Also und das haben natürlich auch ganz, ganz viele Leute dann auch noch in der Zeit in Brasilien geglaubt. Und wie schon gesagt, sie taucht unter, bringt heimlich Boninho zur Welt. Und ich finde, daran sieht man halt schon, dass sie irgendwie insgeheim auf eine Einigung mit dem Vater des Kindes hofft. Aber er erkennt die Vaterschaft nicht an. Und dann reicht sie vor Gericht eine Klage ein, damit Bruno die Vaterschaft des Sohnes anerkennen muss und den Unterhalt zahlen muss. Und außerdem zeigte sie ihn zu diesem Zeitpunkt auch nochmal wegen Körperverletzung an. Tja, und was tut er, als er das Ganze mitbekommen hat? Nina erzählte das ja schon wirklich schön, was alles für ihn auf dem Spiel stand. Seine ganze Karriere und alles, was er aufgebaut hat, stand für ihn auf einmal auf dem Spiel. Und deswegen schmiedete er einen ganz wirklich, ja, einen mörderischen Plan. Er schmiedete einen Mordkomplott. Am 4. Juni 2010, das ist der Tag, nach Angaben des Anwalts der Familie von Elisa, war das der letzte Tag, an dem die Familie zu ihr Kontakt hatte. Ihre Freunde sagen, dass sie auf dem Weg zu einem Landgut von Bruno wäre, oder Landgut, Farm, das sind immer unterschiedliche Übersetzungen, um auf seine Bitte hin mit ihm zu sprechen. Und sie war ja irgendwie aufgeregt und freute sich so ein bisschen darüber, dass sie endlich mit ihm sprechen konnte. Und sie hoffte natürlich immer noch auf eine Einigung. Doch nach diesem Besuch fehlte jede Spur von ihr. Am 5. Juni, nur einen Tag später, steht Bruno ein letztes Mal oder vielleicht sogar das letzte Mal auf dem Platz im Trikot von Flamengo. Und als er dann irgendwie später auf ihr Verschwinden angesprochen wird, sagte er der Presse, dass er dafür betet, dass sie wieder auftauchen möge. Tja, und dann, das ist jetzt alles in so einem Zeitraum von so ungefähr 5 bis 10 Tagen, nachdem er das dann der Presse gesagt hatte, nur wenige Tage später, ging dann bei der Polizei eine Meldung ein, dass Elisa überfallen, getötet, ihre Kleidung verbrannt und ihre Leiche auf einem Grundstück des Sportlers versteckt worden sei. Und diese Meldung kam von Brunos Cousin. Der hatte nämlich am 6. Juli sich bei der Polizei, beziehungsweise wurde von der Polizei gefunden, in einer Wohnung. Und er behauptete, bei der Entführung und Ermordung von Elisa dabei gewesen zu sein. Er sagte, er soll sie mit einem Gewehrkolben geschlagen haben. Er berichtete bei dem Verhör auch von Elisas wirklich ganz, ganz furchtbaren letzten Stunden. Er behauptete weiter, dass, nachdem er sie mit dem Gewehrkolben bewusstlos geschlagen hatte, sie auf das Landgut gebracht wurde, dort mit Seilen gefesselt und erwürgt wurde. Um möglichst wenige Spuren zu hinterlassen, wurden dann ihre Klamotten verbrannt und ihre Leiche wurde anschließend von den bezahlten Komplizen, die mit dabei waren, zerstückelt und ein Rudel Rottweiler zum Fraß vorgeworfen. Und das passierte laut dem 17-Jährigen alles auf Anweisung von Bruno. Und die Knochen des Models wurden dann in Beton eingegraben. Diese Version, dass diese Knochen auch noch eingegraben worden sind, konnte die Polizei nicht bestätigen, weil bis heute die Leiche von Elisa nicht gefunden worden ist. Und das Todesdatum wird von Ermittlern auf den 10. Juni 2010 geschätzt. Also wir haben den 4. Juni. Da verschwindet sie, beziehungsweise das ist der letzte Tag, wo sie mit ihrer Familie spricht. Sie geht auf dieses Besuch mit Bruno, dann verschwindet sie. Und einen Monat später, also der 6. Juli, kommt dann der Cousin um die Ecke und berichtet beim Verhör von Elisas letzten Stunden. Und sie soll ungefähr, wie gesagt, 5 Tage nach dem Treffen mit Bruno ermordet worden sein. Der Plan war übrigens auch, das Baby, also Klein Bruninho, zu töten. Doch das wurde dann nicht getan, zum Glück. Der kleine Sohn wurde dann zu Freunden von Brunos Ehefrau gebracht, weil die hatten eigentlich den Plan, also diese Gangster, dass das Kind dann wieder auftaucht plötzlich und sie das dann, Elisa wurde ja dann vermisst gemeldet und dann taucht irgendwie plötzlich das Kind auf und dann wollten sie das so drehen, dass sie so nach dem Motto, dass Elisa vor der Verantwortung für das Kind geflüchtet wäre und ihr Kind zurückgelassen hat und deswegen ist sie untergetaucht. Also das sollte das Ganze sozusagen decken, aber ich finde halt auch, sie hat doch schon so viel für dieses Kind getan, so hart für ihren Sohn gekämpft, sage ich mal, dass das recht unwahrscheinlich ist, dass sie ihren Sohn auf einmal zurücklässt und ja, ein neues Leben anfängt. Nachdem dann Bruno natürlich auch mitbekommen hat, dass sein Cousin ihn verraten hat, taucht Bruno ebenfalls unter. Und es beginnt eine landesweite Fahndung gegen den berühmten Fußballer. Und da habe ich echt gedacht, das muss man sich mal vorstellen. Und die Suche wurde auch live im TV übertragen. Und das war überall in den Medien. Es war eine Riesengeschichte. Und dann überlegt mal, wir haben ja, vielleicht ist der Vergleich nicht 100%, aber...
O.J. Simpson, sagst du jetzt, oder?
Was? Manuel Neuer, stell
O.J. Simpson.
Also O.J. Simpson, ja. O.J. Simpson natürlich auch mit der Live-Übertragung, mit der Verfolgung. Aber ich habe noch gerade versucht, das mal so nach Deutschland zu holen, was das für eine Geschichte wäre, wenn einer unserer, lass es Ter Stegen sein, einer unserer Top-Torwerte auf einmal gesucht werden, untertauchen wegen Mord. Weil sie ihre Ex-Freundin angeblich zerstückelt haben und an ein Rudel Hunde verfüttert hätten. Also das ist ja unvorstellbar und unglaublich grausam. Auf jeden Fall wurde dann der Druck irgendwann echt ja zu groß und Bruno und 2 weitere Komplizen stellten sich dann. Und als sie sich gestellt haben, behauptete Bruno, Elisa hätte aus freien Stücken das Grundstück nach ihrem Treffen wieder verlassen und wäre natürlich noch, hätte noch lebendig das Grundstück verlassen und ihren Sohn habe sie freiwillig zurückgelassen. Wie gesagt, ich halte das für relativ unwahrscheinlich nach der ganzen Vorgeschichte. Nach dem Verschwinden von Elisa beantragte dann ihre Mutter das Sorgerecht für das Kind. Das wurde auch gewährt. Und Nina kündigt es ja auch so ein bisschen an, dass Elisa ja auch eine nicht ganz so einfache Kindheit hatte. Und jetzt habe ich aus einer Quelle, deswegen sage ich auch wirklich aus einer Quelle gelesen, dass ihr Vater auch das Sorgerecht für seinen Enkel beantragte und die Anerkennung der Vaterschaft durch Bruno. Ihm wurde allerdings das Sorgerecht entzogen, weil sich herausstellte, dass er vor einigen Jahren ein 10-jähriges Mädchen vergewaltigt hatte und weil sich herausstellte, dass er es zugelassen hatte, dass Männer seine Tochter während ihrer Kindheit gegen Geld missbrauchten.
Mm-mm.
Mhm. Also Elisa, wenn diese Quelle so stimmt, weil ich habe das nirgendwo anders noch gefunden, muss auch eine wirklich schreckliche Kindheit gehabt haben unter einem Vater, der auch ja seine Tochter in dem Fall misshandelt hat, indem er sie an andere Männer verkauft hat. Und da sieht man auch wieder dieses Thema, ja, dieser Stellenwert von Frauen, ne, in, sag ich jetzt mal, in den Kreisen oder in den ärmeren Vierteln, dass sie da einfach wirklich, ja, mit Füßen getreten worden ist als Kind. Und sie es wahnsinnig, wahnsinnig schwer hatte, auch schon in ihrer Kindheit. Deswegen kann ich mir übrigens auch vorstellen, weil ich habe mich so gewundert, dass sie, also sie wird von ihrem Ex entführt, mit einer Waffe bedroht, geschlagen, gefesselt, wird gezwungen, abtreibende Mittel zu nehmen. Und dann, Monate später, geht sie wieder auf ihn zu und sagt, das Kind ist jetzt da. Und dann sagt er, okay, wir treffen uns jetzt und wir regeln das. Und dass sie dann ernsthaft dahin geht und sich darauf freut, ihn dann doch nochmal zu sehen, dass sie nach dieser ganzen Aktion, die er ja mit ihr gemacht hat, ich meine, ich wäre hochtraumatisiert nach einer Entführung, wenn und mir wird eine Knarre an den Kopf gehalten, dass sie auch noch ihren Sohn nach Bruno benennt. Ich fand das so absurd alles. Und dann habe ich mir auf einmal gedacht, so ja, okay, aber wenn sie es halt nicht anders kennt, so von Männern behandelt zu werden, ergibt das vielleicht auch irgendwo Sinn.
Ich habe mich nochmal so ein bisschen mit generell der Gewalt in Brasilien so ein bisschen beschäftigt auch, ne, weil mir das echt, ich mir da echt Gedanken drüber gemacht habe und auch irgendwie, als ich da für den Job hingeflogen bin, mir wirklich alle gesagt haben, Nina, passt bitte auf, es ist so gefährlich da. Und ich dachte mal, so schlimm wird schon nicht, ne? Und ich habe da auch vor Ort einiges mitbekommen und das ist ja irgendwie gang und gäbe. Und Brasilien gehört halt eben zu einem der gefährlichsten Länder und vor allem auch für Frauen, ne? Also ich habe mir dann Statistiken durchgelesen und angeguckt, dass irgendwie ein Drittel mindestens der Frauen in Brasilien einfach regelmäßig körperlicher, psychischer und verbaler Gewalt ausgesetzt werden. Und zum Beispiel im Jahr 2010 knapp 50.000 Frauen in diesem Jahr halt eben ermordet wurde. Und diese Femizide da, die sind einfach ja an der Tagesordnung irgendwie, ne? Und dann gibt es einen Bericht von 2016 von Amnesty International. Also das ist ja ein bekanntes Problem und immer wieder Hilfsorganisationen, die sich damit irgendwie auseinandersetzen und beschäftigen. Eben 2016 dieser Bericht, der daraus kam, dass die Gewalttaten, bei denen Frauen ums Leben kommen, zwischen 2000 und 2010 nochmal um 24% gestiegen sind. Also das nimmt immer weiter zu und am Ende sind es einfach so viele Frauen, die da jedes Jahr ums Leben kommen, dass es fast alle zwei Stunden eine Frau ist.
Das muss man sich echt mal überlegen. Ja. Und vor allem, ich hatte mir witzigerweise genau dasselbe angeschaut, das Thema Femizide, und das Motiv ist ja oft so banal, ne? Also das Motiv ist wirklich meistens Eifersucht. Männer finden wohl immer noch, dass ihre Lebensgefährtinnen ihr Eigentum seien und dass sie mit ihnen machen könnten, was sie wollten. Und dazu gehört eben auch das Töten, wenn die Freundin widerspricht oder wenn die Frau sich trennen möchte oder sogar die Partnerin vielleicht keinen Sex mit ihnen haben will. Und ich finde, das ist für uns so unfassbar, also so unvorstellbar. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt und die Statistiken anguckt, ist das halt in Brasilien schon sehr vorstellbar, dass
ja, vor allem, weil halt viele, kann. Genau, und weil viele tatsächlich ja in diesen Favelas groß werden, ne? Und da ist es nun mal so, dass da Konflikte einfach mit Gewalt gelöst werden. Und ich habe mir so einen Bericht von einem Psychologen von Ärzte ohne Grenzen durchgelesen. Der hat auch erzählt, dass eben die Gewalt in den Familien, die in den Favelas leben, einfach ja normal ist, und das setzt sich dann halt eben fort. Männer schlagen die Frauen, Brüder denunzieren sich im Streit bei den Drogenbanden, Kinder werden verhaltensauffällig, eben weil sie in diesem Umfeld groß werden, und oft wird da einfach eben nicht drüber gesprochen. Es ist normal und das wird einfach so hingenommen, und das muss man dann natürlich, und deswegen habe ich das am Anfang auch einmal so gesagt, im Fall von Bruno, dass natürlich beim Kinder, wenn die das von klein auf mitbekommen, das als normal empfinden und aber auch all diese Erlebnisse mit sich selber verarbeiten müssen irgendwie. Und das wird auf jeden Fall jetzt, denke ich, gleich auch nochmal spannend, weil Bruno dann natürlich, als er sich gestellt hat, dann kam es natürlich auch noch zu einem Gerichtsprozess, das wird Friedi jetzt noch erzählen. Ja. Und da wird natürlich auch die Vergangenheit oder die Kindheit von Bruno natürlich auch nochmal irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, ne? Eben, dass er in dieser Favela aufgewachsen ist.
Oh, voll. Ja, und da wird auch noch, es gibt eine Aussage, die sehr schockierend ist, die dann auch, also für uns sehr schockierend ist, die genau das, was du gerade sagst, Nina, einfach nochmal widerspiegeln wird, wirklich in einem Satz. Aber dazu kommen wir gleich. Also Bruno wird, ne, die habe ich ja gerade gesagt, die Schlinge um den Hals wird immer enger und er stellt sich mit seinen beiden Komplizen. Bruno wird Anstiftung zum Mord und seinen Komplizen wird Mord und Entführung vorgeworfen. Und dann steht da auf einmal wirklich dieses Fußballidol in Brasilien, dem plötzlich eine grausame Tat vorgeworfen wird. Und immerhin, das betonen wir immer wieder, aber ich finde immer, dass wir immer wieder das ins Verhältnis zu setzen. Immerhin gehörte er bis zu dem Verbrechen zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Er hatte Chancen auf die WM-Teilnahme 2010 und hatte eigentlich auch ausgemacht, 2014 bei der WM zu spielen. Und wie gesagt, war oder hatte das Interesse von AC Mailand geweckt. Das natürlich dann in dem Moment, wo er mit diesem Fall in Verbindung gebracht worden ist, natürlich komplett, ja, sein Kartenhaus oder das alles natürlich weggefallen ist. Er hat jegliche Sponsoren verloren. Ganz viele haben sich von ihm distanziert. Und die Beamten beginnen in dem Fall zu ermitteln. Und was hier ganz spannend ist, ist, dass dieses Thema, eine Anstiftung zu einem Mord zu beweisen, ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn halt eben die Leiche nicht gefunden werden kann. Und deswegen war Bruno auch sehr lange guter Dinge. Er sprach nämlich davon, dass sich bald alles aufklären wird, dass man über diese Anschuldigungen später lachen wird. Ja, lachen, also das finde ich halt auch krass. Ich glaube, niemals wird jemand darüber lachen, dass wenn du, dass dir mal eine Anstiftung zu einem Mord vorgeworfen wurde, wo eine Frau zerstückelt worden ist. Ich glaube, keiner lacht da in 10 Jahren drüber und sagt, das war ja mal, guck mal, das war ja mal eine witzige Zeit so ungefähr. Das sagte er aber, dass man später darüber lachen wird und dass er sich auf die WM 2014 freuen würde. Also das ist halt, da habe ich echt nur gedacht, so geht's noch. Und da merkt man einfach, Nina, wie du schon sagst, das ist für ihn, der hat das gar nicht gefühlt, gar nicht als so schlimm und dramatisch empfunden wie wir. Also das war für ihn jetzt nicht so groß Schockierendes, dass das passiert ist. Sage ich jetzt mal. Doch die Beweise gegen ihn werden natürlich immer erdrückender. Man findet Blutspuren von Elisa in seinem Auto. Man findet ein paar Klamotten von ihr, Windeln und Kindersachen halt eben auf seinem Landgut. Ja, und so wird ihm dann, achso, das ist noch gleich ganz witzig, unabhängig von der Mordklage, die ja dann verhandelt wurde, wurde Bruno im Dezember 2010 wegen Entführung und Misshandlung seiner damaligen Freundin im Oktober, diese Entführung von Oktober 2009, zu 4,5 Jahre Haftstrafe verurteilt. Und ein Freund von ihm wurde dann auch wegen Beihilfe zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Und ich finde halt, das kam halt für Elisa einfach zu spät. Das hat sie nicht mehr mitbekommen. Man fragt sich natürlich, warum man der Frau im Oktober 2009 nicht noch mehr geholfen hat. Ja, sie ist ja zur Polizei gerannt und hat versucht, ihn anzuklagen. Und da hätte man vielleicht ihr noch mehr helfen können, als einfach nur diese einstweilige Verfügung zu erwirken. Und dass er dann am Ende verurteilt worden ist, das war, ist für mich so eine innere Befriedigung, dass er dafür auch seine 4 Jahre gekriegt hat. Genau, aber das war halt für Elisa leider zu spät. Und mehr als 2 Jahre nach ihrem Verschwinden steht Bruno eben vor Gericht. Mit ihm werden 6 weitere Personen angeklagt, unter anderem auch seine Ehefrau Diane. Die wird aber später freigesprochen. Bei ihr war das Thema, warum auf einmal der kleine Junge bei ihr und in ihrem Kreis, ihrem Freundeskreis aufgetaucht ist. Sein Cousin hatte übrigens zu diesem Zeitpunkt, also er saß übrigens in diesen 2 Jahren in Untersuchungshaft. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Also er war nicht auf freiem Fuß, aber das dauerte immer sehr, sehr lange, bis man wirklich dann das auch das Gerichtsverfahren eröffnen kann. Sein Cousin hatte zu diesem Zeitpunkt, das war ja der, wir erinnern uns, der ihn, den Bruno in die Pfanne gehauen hat und der genau erzählt hat, was da an diesem Tag passiert ist, seine Aussage zurückgezogen. Er sagte, er hat die Aussage unter einem enormen Druck aussagen müssen und er stand wohl unter Drogen. Die Polizei geht allerdings trotzdem davon aus, dass die Darstellung von dem Cousin der Wahrheit entsprechen. Also sie glauben ihm das nicht so richtig, dass er auf einmal gelogen hat 2 Jahre später. Und sie sind davon aus oder gehen davon aus, dass der Cousin deshalb die Aussage zurückgezogen hat, weil er Angst vor Brunos Leuten hatte. Und das war wirklich absolut zu Recht, denn auch ein anderer Zeuge, der gegen Bruno aussagen sollte, wurde auf dem Weg nach Hause von hinten erschossen.
Ey.
Und kam halt niemals ins Gericht. Im März 2013 bestätigte Bruno vor Gericht zum allerersten Mal, dass Elisa ermordet worden sei. Er sagt, er habe die Tat billigend in Kauf genommen, muss man sich mal billigend in Kauf genommen, sei jedoch weder Täter noch Auftraggeber gewesen. Also er hat nie zugegeben, dass er auch nur ansatzweise damit was zu tun hatte. Er bestritt stets, der Auftraggeber zu sein, aber er sagt, Zitat, ich habe akzeptiert, dass es passiert ist. Und am 8. März, er sagte dann auch noch, er hätte sie vielleicht davor beschützen können, aber er hätte es halt einfach akzeptiert. Und da denkt man so, Wahnsinn, das meinte ich halt, ne? Das ist irgendwie so abgeklärt. Und wie kann man sowas akzeptieren, dass die Ex-Freundin zerstückelt wird, ja? Aber Bruno, nö, ich habe damit nichts zu tun, aber ich akzeptiere das mal. Also das ist echt, ja, das ist eine andere Welt und eine andere Sozialisierung. Und da sieht man mal, was da das mit einem machen kann, ne? Wenn man so aufwächst, wie er aufgewachsen ist. Am 8. März 2013 befand ihn das Schwurgericht schuldig, in die Ermordung von Elisa in Auftrag gegeben zu haben. Und er wurde zu einer Haftstrafe von 22 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Die Geschworenen haben den Angeklagten als gewalttätig, kaltblütig und eine hinterhältige Person empfunden, der einen teuflischen Mordplan ausgeheckt habe. Das sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. Tja, und nach nur 7 Jahren, im Februar 2017, wurde Bruno aber vorzeitig aus der Haft entlassen. Und die Reststrafe wurde auf Bewährung ausgesetzt. Da hatte dann irgendwie ein oberster Gerichtsmensch, hatte damit seine Finger im Spiel und die kannten sich irgendwie. Also so ganz sauber klingt das alles übrigens nicht. Nur ein paar Tage später, nachdem er 2017 wieder auf freien Fuß war, spielte er übrigens wieder Fußball, und zwar in der 2. Liga. Also das fand ich auch so, what? Den Mord an seine Ex-Freundin bezeichnete er dann zu dem Zeitpunkt als Fehler. Ja, wo ich mir denke, so als Fehler, Wahnsinn, keine Ahnung. Fehler ist so, ein Mord ist halt kein Fehler, sondern also es ist irgendwie alles so klein geredet. Ich habe immer das Bedürfnis, ihn einfach mal zu schütteln, damit er mal versteht, was er da getan hat.
Ja, aber wenn man überlegt, dass der, und der soll ja auch zu Elisa wohl gesagt haben, er käme aus der Favela, du weißt nicht, wozu ich fähig bin, ne? Und man sagt ja irgendwie, dass er einfach so ein, ja, wie so ein Sprichwort schon fast, dass man in Brasilien sagt, selbst wenn du die Favela verlässt, die Favela wird dich nie verlassen. Und wenn man einfach überlegt, dass es für ihn vielleicht schon ganz früh angefangen hat, dass er sowas mitbekommen hat, dass Gewalt an Frauen in Anführungsstrichen normal ist da in so einem Umfeld, dann ist es wahrscheinlich psychologisch gesehen kein Wunder, dass der das so klein geredet hat, weil für ihn war es halt eben einfach, es war halt einfach so.
Ja, und ich glaube auch als Fehler sieht er das nicht so, dass es ein Fehler ist, dass sie ermordet worden ist. Ich glaube, der Fehler für ihn ist, dass er sich denkt, ich habe da einen Fehler gemacht, weil natürlich seine ganze Karriere dann irgendwie, alles, was er sich aufgebaut hat, ne, das hat er sich dann in dem Moment weggeschmissen. Ich glaube, das ist für ihn der große Fehler, den er begangen hat, dass er da nicht in seinen Augen jetzt smarter reagiert hätte und sich dem Problem hätte er sich vielleicht doch irgendwie anders annähern können. Aber ja, wie du sagst, Nina, ne, die Kindheit ist immer so prägend, deswegen finde ich es auch immer so toll, dass wir in unserem Podcast wirklich so lange und uns wirklich Gedanken machen über die Kindheit und da echt immer am meisten noch recherchieren, weil das auch oft am schwierigsten ist rauszufinden. Aber ich finde, immer bisher hat sich das bewahrheitet, dass etwas in der Kindheit vorgefallen ist oder die Kindheit den Menschen so geprägt hat, dass man einfach erklären kann oder versuchen kann zu erklären, warum er das getan hat, was er getan hat. Und ja, er hat in seinen Augen einen Fehler begangen und hat dann eben, durfte er wieder ein bisschen Fußball spielen, also er war wieder auf freiem Fuß. Dann wurde aber im April 2017, also nur ein paar Monate später, wurde dann entschieden, dass Bruno doch seine Strafe weiter im Gefängnis absitzen muss. Er durfte dann aber ein paar Monate später tagsüber raus. Also es wurde er musste ja ursprünglich bei dieser Haftstrafe von 22 Jahren, hieß es ja, dass er 17 Jahre davon in eine geschlossene Anstalt muss. Und das hat er nach 7 Jahren irgendwie verhandelt, dass das nicht passiert ist. Und 2017 war dann halt das Jahr, wo er dann auch tagsüber raus durfte. Und in dieser Zeit, wo er draußen war, unterrichtete er Fußball. Und das ist natürlich eine gemeinnützige Tätigkeit. Und somit konnte er seine Strafe etwas verringern und kommt in den offenen Vollzug. Ja, und dann nur 2 Jahre später wurde er halt aus der Haft entlassen in den Hausarrest. Und er bekommt tatsächlich die Erlaubnis, weiter Fußball zu spielen oder wieder Fußball zu spielen. Gut, er ist jetzt mittlerweile nicht mehr in der 1. oder 2. Liga, aber er spielt immerhin beim Viertligisten. Und auch regelmäßig wieder. Also er führt einfach eigentlich ein komplett normales Leben, muss halt nur nachts zum Schlafen ins Gefängnis. Er ist auch wieder neu verheiratet und seine Frau verwaltet übrigens sein Geld. Und das fand ich jetzt ganz spannend, weil er hat sein Landgut oder seine Farm, da wo Elisa umgebracht wurde, angeblich, hat er verkauft. Und dieses ganze Geld, und er hat auch andere Sachen verkauft, und dieses ganze Geld verwaltet seine Frau. Bedeutet, dass sie ein sehr angenehmes Leben führen können. halt, das Geld landet halt auf ihrem Konto und sie führen wirklich tagsüber wieder ein total normales Leben. Er spielt Fußball. Sie haben viel Geld zur Verfügung und halt eben nur nachts muss er ins Gefängnis. Und ich finde, dass, ja, ich finde, dass er viel zu gut wegkommt. Ich finde, dass diese Tat, die er da geplant hat, dieses niedrige Motiv, das Motiv von ihm war ja wirklich, das Tatmotiv war ja eigentlich, dass er einfach die Vaterschaft des Babys nicht anerkennen wollte, dass er das Kind nicht haben wollte und dass er seine Karriere jetzt in Anführungsstrichen mit Negativschlagzeilen nicht versauen wollte. Das sind für mich so niedrige Beweggründe, dass ich einfach finde, dass er viel zu gut davon weggekommen ist. Und das Schlimme ist, die Leiche von Elisa Samudio, die 2010 im Alter von 25 Jahren spurlos verschwunden war, wurde bis heute nicht gefunden.
Ich finde, das ist allein die Vorstellung auch für die Familie oder Hinterbliebenen und Angehörige von dieser jungen Frau. Alleine das, dass man einfach nicht weiß, so hundertprozentig, was genau passiert ist und wo sie ist und wie so ihre letzten Stunden waren. Das ist immer schlimm, generell, ne? Also klar, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn du dann noch nicht mal irgendwie das für dich so abschließend verarbeiten kannst, eben weil so viele Punkte da irgendwie fehlen und irgendwie nicht so klar sind, das muss so schlimm sein. Und dann halt eben dieser kleine Junge, ich denke auch immer an Bruninho da die ganze Zeit, der eben irgendwie ja auch älter wird und vielleicht irgendwie was mitbekommt. Und ich meine, gerade in Brasilien ist das natürlich ein Riesenfall gewesen und wird es auch immer sein. Du musst einmal diesen Namen googeln und schon hast du ganz viele verschiedene Quellen. Und wenn der kleine Junge sich dann mal irgendwie damit auseinandersetzt, seine Mutter ist nicht mehr auf der Welt und sein Vater, ein ehemals sehr erfolgreicher, bekannter Fußballer, der irgendwie mit dem Mord an der Mutter in Verbindung gebracht wird, was ist das bitte?
Ja.
Ja. Also das finde ich schon irgendwie krass.
Ja, also das Kind wird jetzt schon, hat jetzt schon einen sehr, sehr, sehr schweren Start ins Leben, muss man einfach so sagen.
Ja, ja. Ich finde, was ich noch wichtig fand an der ganzen Geschichte, was du eben schon erzählt hast, dass er dann eben irgendwie wieder auf freiem Fuß war und Fußball spielen durfte und konnte. Das hat natürlich, der war dann auch in irgendeinem Verein, ja, ne, hast du ja auch erzählt.
Rio Branco FC.
Genau,
genau. Ja.
Genau. Und die haben dann aber richtig krassen Shitstorm bekommen damals, dass die den er überhaupt irgendwie wieder verpflichtet haben bei sich, weil die natürlich in der Öffentlichkeit gab es da mega Aufruhr. Es gab Proteste, vor allem von Frauen, Demos eben wegen dieser Femizide und wegen dieser ganzen Gewalttaten an Frauen in dem Land generell. Und das ist natürlich ein super doofes Beispiel dann gewesen, dass einfach wieder so ein Fußballclub so ein Mann eben einfach wieder, ja, mit in die Mannschaft holt, ne? Und ja, dann hat er offiziell seine Fußballkarriere, also Bruno, auch beendet, weil eben dieser Druck der Medien dann irgendwann zu groß wurde, dass er sich genötigt gefühlt hat, dass er eben irgendwann sagt, so, er tritt zurück, ne? Aber nichtsdestotrotz hatte man ja irgendwo doch zwischenzeitlich das Gefühl, dass das alles so, ja, wie du schon gesagt hast, so klein geredet wurde,
ja,
und gar
und
nicht
das
so richtig
auch
ernst genommen wurde.
Ja, und dass es auch okay ist, also dass man halt wirklich überlegt, dass 2020, er wurde von Waldemar Neto in diesen Verein Rio Branco geholt, dass, also da muss sich der Typ ja gedacht haben, ach komm, das ist jetzt 10 Jahre her. Das ist jetzt schon in Ordnung, dass wir halt einen Frauenmörder bei uns spielen lassen. Also da müssen ja mehrere Leute gesagt haben, ja, ja, das geht schon. Und alleine das, die Tatsache, dass da nicht einer, also nicht direkt jemand gesagt hat, man spinnt ja eigentlich auf gar keinen Fall. Also oder auch das 2017, wo er da dann ein bisschen raus konnte, ne, dass er ja das nur 3 Tage gedauert hat und er wieder in der zweiten Liga gespielt hat. Also das ist ja auch, das ist so, da haben Männer zusammengehalten, so klingt das für mich, und gesagt haben, ja, komm, lass den Jungen spielen, das ist jetzt gerade wichtiger. Es ist wichtiger, dass unser Verein erfolgreich ist, weil er einfach ein guter Sportler ist.
Mhm.
Aber ja, also ich finde es, fand das auch sehr, sehr wichtig, dass es dann diese Proteste noch gab, vor allem von den Frauen, und dass er dann wenigstens da sich genötigt gefühlt hat, zurückzutreten.
Ja, immerhin, ne? Aber ich glaube, so Reue hat er bis heute. Also ich habe noch ein Interview oder eine Aussage von ihm aus 2020, also relativ aktuell noch. Und das ist ja nur mal 10 Jahre nach der Tat. Und auch da hat er weiterhin die ganze Zeit gesagt, es hätte irgendwie einen Haufen Ermittlungsfehler gegeben. Und alle, die er um Vergebung gebeten habe, die haben ihm verziehen und er könne jetzt auf jeden Fall ruhigen Gewissens schlafen. Ne, das hat er einem brasilianischen Fernsehsender gesagt. Also auch da, finde ich, hörst du weder Reue noch irgendwie ein schlechtes Gewissen oder irgendwie irgendwas, ja, Negatives für ihn raus, sondern eher so ein bisschen, dass er sich so seinen Weg da wieder rausgeschlängelt hat irgendwie.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja.
Wahnsinn und Wahnsinn, wie viele Frauen in dieser Angst leben müssen, Mhm. Wir haben es gehört in Statistiken, unglaublich, wie oft sowas passiert, leider. Und ja, und ich finde es mal so krass, da kann man einfach wirklich auch mal froh sein, wo, in welchem Land wir geboren sind, in welchem sozialen Umfeld, weil wenn du woanders geboren wirst, dann kann das alles ganz schlagartig anders aussehen und du kannst da halt als Kind, hat man da sehr, sehr wenig Einfluss drauf und kann nur versuchen, es daraus zu schaffen, wenn man das überhaupt gedanklich überhaupt schafft. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. Man muss ja auch so sozialisiert sein oder einem das beibringen, dass man es auch rausschaffen möchte. Also wir haben bei uns, auch wenn bei uns vieles nicht richtig läuft, haben wir es schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich fand das einen wahnsinnig spannenden Fall. Und deswegen vielen Dank auch nochmal für den Wunsch. Hat mir total viel Spaß gemacht, das zu recherchieren. Und ich habe regelmäßig da gesessen und habe mir einfach nur den Kopf geschüttelt und dachte, das darf doch wohl gerade nicht wahr sein. Also ja, eine unglaublich traurige Geschichte.
Ja, finde ich auch. Und mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, also ein paar von euch, die kannten den Fall ja schon, sonst hättet ihr euch den nicht gewünscht, aber habt ihr das mitbekommen damals? Weil ich habe das zum Beispiel gar nicht so aktiv mitbekommen. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Und auch, ich finde, so in der Vorbereitung jetzt, also es war gar nicht so easy, vor allem aus seiner Kindheit halt eben irgendwie Sachen rauszufinden und da wirklich, weil es so viele unterschiedliche Artikel auch dazu gab oder Aussagen, dass ich mir denke, okay, das können eigentlich dann, wenn nur Übersetzungsfehler sein oder so. Ja. Also ich glaube, in Brasilien, klar, da wird das ein Riesending gewesen sein bis heute noch, aber irgendwie so nach Deutschland geschwappt, ist da gar nicht so viel von, wie man vielleicht denken könnte bei so einer Geschichte.
Das war auch mein Eindruck. Und vor allem, wenn man das mal vergleicht mit der Geschichte von Aaron Hernandez, dem Footballer aus Amerika, der ja auch zum Mörder wurde. Vielleicht können wir da auch nochmal eine Folge zu machen. Da ist ja, das ganze Internet ist voll. Die haben eine Netflix-Doku darüber gedreht, ne? Und da gab es dann doch deutlich mehr davon. Und mein Eindruck war nämlich auch wie bei dir, Nina, dass es sehr viel brasilianische Medien gibt, die ich halt nicht lesen kann. Mhm. Und man halt so ein bisschen abhängig davon war von Übersetzung und dass die Übersetzung oft nicht, ja, man auch mehr gemerkt hat, so an der Sprache, dass es oft auch ein bisschen komisch übersetzt worden ist. Also wahrscheinlich mit DeepL einfach direkt übersetzt wurde oder so. Und dass sich dann da auch manche, ja, Aussagen slightly sich voneinander unterschieden haben. Nichtsdestotrotz fand ich sehr spannend, Nina, und super spannende Einblicke auch aus seiner Kindheit. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Wrap-up hinbekommen.
Finde ich auch. Also, haut gerne eure Meinung raus. Bewertet uns auch gerne auf jeglichen Podcast-Plattformen. Ihr könnt auch bei Spotify vor allem mit uns so ein bisschen in Kontakt treten und irgendwie kommentieren. Und wir lesen das alles. Wir sind da, wir freuen uns riesig, wenn wir das mitbekommen. Also, denkt nicht, das versandet irgendwo in einem schwarzen Loch, sondern wir sind da und wir sehen das und wir freuen uns über eure Meinung und über eure Bewertung natürlich auch jederzeit. Und ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht, genauso wie Fredi. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.